Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. 20 Jahre nach dem Sturz des Kommunismus zeigt der Blick in den Osten Europas ganz unterschiedliche Bilder. So fangen die Geleitworte der Deutschen Bischofskonferenz zur diesjährigen Renovabis-Pfingstaktion an. Es geht weiter im Text. Wir sehen Länder und Regionen, die große Fortschritte gemacht haben, neben Bildern von Armut und Not, Bildern des Elends und der Verzweiflung. Auf diesen Bildern finden sich vor allem Familien, Kinder, alte Menschen, Kranke und gesellschaftliche Randgruppen. Wo niemand sonst mehr hilft, da helfen die Kirchen vor Ort. Mit ihnen steht die Solidaritätsaktion Renovabis im lebendigen Austausch. Denn als Christen der östlichen und der westlichen Tradition ist uns das gemeinsame Zeugnis für ein christlich geprägtes und sozial gerechtes Europa aufgetragen. Es geht um die Verkündigung des Glaubens und um eine Nächstenliebe, die besonders den schwächsten Gliedern der Gesellschaft zugutekommt. Bei der diesjährigen Pfingstaktion von Renovabis soll unserem Zusammenwirken mit den kirchlichen Partnern in Osteuropa besondere Aufmerksamkeit zugewandt werden. Darum das Leitwort aus dem Johannesevangelium: Alle sollen eins sein. Soweit die Geleitworte der Deutschen Bischofskonferenz zur diesjährigen Renovabis-Pfingstaktion. Zu Gast im Studio sind Frau Dr. Kleck und Herr Haneke von Renovabis. Grüße Gott, herzlich willkommen in der Lebenshilfe. Schön, dass Sie beide heute da sind.
Ja, guten Morgen.
Ja, guten Morgen und grüß Gott.
Herr Haneke ist in Düsseldorf geboren. Er studierte Philosophie, Slawistik, katholische Theologie und Politikwissenschaft. Seit 2001 ist er Leiter der Abteilung Kommunikation und Kooperation von Renovabis. Seit 2004 gehört er der Geschäftsführung von Renovabis an. Und Frau Dr. Kleck, sie ist seit 2007 Mitarbeiterin bei Renovabis. Sie stammt aus der Nähe von Heidelberg, hat 10 Jahre im Projektmanagement in Bosnien-Herzegowina gearbeitet und sie ist Referentin für Rumänien, Ungarn, Bulgarien und die Republik Moldau. Herr Haneke, Renovabis ist seit 17, 18 Jahren eine vergleichsweise junge Aktion, also gerade eben volljährig. Erzählen Sie uns mal kurz, was eigentlich genau Renovabis ist. Viele Hörerinnen und Hörer kennen das noch gar nicht so genau.
Ja, das mache ich sehr gerne, Herr Miller. 17 Jahre, im März 1993 wurde Renovabis von der Deutschen Bischofskonferenz gegründet. Die Initiative zu dieser Gründung ging aber auch sehr stark aus seiner Zeit von dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, also vom deutschen Laienkatholizismus. Es traf sich hier gewissermaßen eine Bewegung bei den deutschen Bischöfen und bei den katholischen Laien. Man muss, das haben Sie in Ihrer Anmoderation ja schon gesagt, einfach 20 Jahre zurückblicken in das Jahr 1989 und die Folgejahre. Dieses Jahr, von dem Kardinal Meißner, als wir vor wenigen Wochen in Köln unsere Jahresbilanz vorgestellt haben, sagte, es sei ein Annus Mirabilis gewesen, ein Wunderjahr, weil ja damals niemand so wirklich damit rechnete, dass der Kommunismus in dieser Geschwindigkeit und so auch ohne Gewalt und Blutvergießen weitgehend jedenfalls zusammenbrechen würde. Er selbst sagte, er sei davon überzeugt gewesen, dass der Kommunismus nicht dauerhaft bleiben würde, aber zu dem Zeitpunkt 1989 hätten er und auch die meisten anderen damit nicht gerechnet. Fall des Eisernen Vorhangs oder bei uns in Deutschland dann der
Mauer.
Fall der Mauer. Das war dann für den deutschen Katholizismus so der Impuls zu sagen, wir müssen unseren Brüdern und Schwestern, die jahrzehntelang hinter dem Eisernen Vorhang gelebt haben, die als Christen zumal verfolgt, unterdrückt, benachteiligt waren, wir müssen ihnen wieder helfen, neu anzufangen, dass sie in ihren Kirchen wieder beten können. Teilweise sind ja die Gotteshäuser den Christen einfach auch weggenommen gewesen, dass sie ihren Glauben leben können, dass wir sowohl im kirchlich-pastoralen wie auch im sozialen Bereich etwas tun, um eben als katholische Christen in Deutschland unseren Beitrag zu leisten.
Also nicht nur der Aufbau der blühenden Landschaften, wie es Helmut Kohl gesagt hat, dass Industrie und Wirtschaft aufgebaut werden. Sie hatten, Renovabis hatte einfach ja das geistige Haus auch im Auge, dass hier wieder da auch geistige Nahrung den Menschen im Osten Europas einfach gegeben wird und einfach die Rahmenbedingungen wieder geschaffen werden, dass Versammlungsorte geschaffen werden, Kirchen renoviert werden können, Häuser gebaut werden können. Und das auch, ja, ist auch die Ausbildung von Priestern und Geistlichen oder von Ordensleuten, ist die auch so in ihrem, ja, in ihrem Fokus drin?
Exakt, also solche Projekte gibt es auch seit Gründung von Renovabis bis heute sehr zahlreich. Also was Sie gerade angedeutet haben, beide Aspekte sind wichtig. Das kirchlich-pastorale, also in, sage ich mal, der Gründungsurkunde von Renovabis, im Statut von Renovabis, heißt es sehr schön, dass die Aktion Renovabis den Menschen in Mittel- und Osteuropa bei ihren Bemühungen um die Verkündigung des Evangeliums helfen soll und aber auch bei der Erneuerung ihrer Gesellschaften in Freiheit und Gerechtigkeit. Also wir haben sowohl diesen Aspekt der Verkündung des Glaubens, der Verbreitung des Evangeliums, der Hilfe für Christen wieder auf die Füße zu kommen und aber auch die tätige Nächstenliebe. Also beides ist gleichermaßen in der Gründungsurkunde von Renovabis gestanden.
Haben Sie eigentlich das Gefühl, dass Renovabis irgendwann überflüssig sein könnte?
Eigentlich sollte man ja sagen, es müsste das Ziel eines Hilfswerks sein, sich ja mindestens in einer sehr langen Perspektive überflüssig zu machen. Denn man sagt ja, die Hilfe sollte irgendwann mal zu dem Ziel gekommen sein, dass dem Zuhelfenden vielleicht nicht mehr geholfen werden kann und er sich selber helfen kann. Wenn wir aber heute in die Länder Mittelost- und Südosteuropas blicken, das ist ja auch in dem Bischofswort schon deutlich geworden, ist das, was man dort sieht, sehr, sehr unterschiedlich. Und wir haben also Regionen in den osteuropäischen Ländern, ich sage es mal etwas platt, da kommt man sich so vor wie in der dritten Welt. Also da ist wirklich Armut pur. Und da ist noch ganz, ganz viel zu tun. Und auch Länder, die seit 2004 oder eben 2007 bereits Mitglieder der Europäischen Union sind, haben immer noch Regionen, da wird meine Kollegin Frau Dr. Kleck sicher auch aus der Projektarbeit vor Ort noch einiges dazu sagen können, wo man wirklich sagen muss, da ist die Armut noch sehr, sehr groß. Und nochmal auf den anderen Aspekt umzuschwenken, die Kirchen und Christen im Osten Europas haben sich noch lange nicht von dem verordneten Kommunismus, von dem Atheismus erholt. Auch da ist also unsere Unterstützung, etwa Sie haben die Priesterseminare gerade erwähnt, noch sicherlich lange Zeit wichtig, dass wir ihnen helfen, dass dort eben auch Priester aus den eigenen Ländern, die gab's ja nicht mehr, dass also dort Priester eben auch ausgebildet werden können und dann die Seelsorge übernehmen. Im Moment ist es in vielen Ländern Osteuropas so, dass die Priester und Ordensleute, die dort wirken, aus anderen Ländern kommen. Und es ist einfach wichtig, dass wir dort eben auch mithelfen, dass Menschen aus den Ländern die Pastoral übernehmen.
Frau Dr. Kleck, Sie sind aufgrund einfach, weil Sie ja Referentin für eben bestimmte Staaten Osteuropas sind, sehr häufig auch vor Ort. Wie ist denn da so Ihre Wahrnehmung dessen, was Herr Haneke so beschrieben hat, dass wir einfach für unsere Hörer mal so vor dem geistigen Auge das mal erstehen lassen können?
Also ich kann das bestätigen, dass einfach vor Ort die Situation sich doch sehr anders darstellt, als man das so im Blick hat, wenn man in Deutschland lebt. Sprich, als ich 2007 angefangen habe, habe ich Ungarn übernommen und Ungarn war ja eigentlich immer so das Vorzeigekind, dass der Staat, der sich wunderbar entwickelt hat, der 2004 in die EU aufgenommen wurde.
Urlaub am Plattensee.
Richtig. Dieses Land ist einfach im Moment in einer ganz schweren Krise. Und das nicht nur durch die Wirtschaftskrise, sie waren auch davor schon gesellschaftlich sehr stark in der Krise, gespalten zwischen rechts und links, hängen geblieben in irgendwelchen Reformen. Die Wirtschaft entwickelte sich nicht mehr weiter. Und da vor allem zeigte sich auch, dass wirklich so auch ein geistiger Hintergrund fehlte. Es hat sich alles sehr stark in Richtung Materialismus entwickelt und jetzt war die Frage, was bleibt eigentlich übrig? Gerade als dann auch noch die Wirtschaftskrise dazu kam und wahrscheinlich haben doch auch einige der Hörer und Hörerinnen in letzter Zeit gehört, die Nachrichten aus Ungarn von Übergriffen auf Roma, von Menschen, die verzweifelt sind, weil sie Kredite aufgenommen haben in Schweizer Franken und durch den Verfall des Forints nun diese Kredite nicht mehr zurückzahlen
Forint,
müssen.
Die ungarische Währung, ja.
Richtig. Mhm. So, dass die Armut dort, die man vorher, vor 2-3 Jahren, hauptsächlich im ländlichen Bereich gesehen hat, nun eigentlich das ganze Land wieder erfasst hat. Ungarn musste auch einen Kredit des Internationalen Währungsfonds aufnehmen, musste einige einschneidende Maßnahmen machen. Und ähnlich wie in Ungarn kann ich sagen, ist das in all den vier Ländern, die ich betreue. Auch Rumänien hat einen solchen Kredit aufgenommen. Um jetzt die zweite Tranche zu bekommen, planen sie, die Staatsbediensteten 25% des Gehalts zu kürzen und bei der Sozialhilfe, die sowieso nicht besonders hoch ist, noch einmal 15%. Das heißt, es gibt ganze Gruppen von Leuten, die dort einfach von der Entwicklung abgespalten sind. Und es gibt in ganz Osteuropa viele Probleme im Bereich Umgang mit Heimkindern, auch mit den Kindern, wenn sie Jugendliche sind, 18 Jahre alt werden und eigentlich aus den Heimen raus müssen. Es gibt weiterhin sehr viele Probleme bei der Versorgung von alten Menschen. Es gibt große Auseinandersetzungen um die Frage der Integration von Minderheiten. Dabei geht es sowohl um ethnische Minderheiten als auch um religiöse Minderheiten. Es gibt ein ganz großes Feld zu bearbeiten im Bereich Behindertenwesen. Das ist so mal der soziale Bereich. Wenn man in den pastoralen Bereich hineinschaut, gibt es eben in Ländern wie zum Beispiel Rumänien die griechisch-katholische Kirche, die seit 1952 vollkommen verboten war, die also wirklich neu wieder von vorne angefangen hat, wo es darum geht, Strukturen aufzubauen, Menschen auszubilden, überhaupt diese Kirche wieder, wieder ein Fundament, ein auch infrastrukturelles Fundament, aber auch ein geistiges Fundament herzustellen. Es gibt in der Republik Moldau, das immer noch nicht zur EU gehört, einen Landesteil, der abgespalten ist, Transnistrien, der überhaupt nicht von der Regierung kontrolliert wird, ein sogenannter kalter Konflikt, der aber jederzeit wieder aufbrechen kann. Die Republik Moldau gehört mit zu den ärmsten Ländern Europas, ist mit das Land, wo das Thema Menschenhandel, darunter auch vor allem Frauenhandel, äußerst schwierig ist, sodass es in jedem Land ganz besondere Problemlagen gibt, die sich jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren auch nochmal verschärft haben.
Und Renovabis macht es sich auch zur Aufgabe, auf diese Problematiken auch klar hinzuweisen. Ich meine, jetzt schauen wir alle nach Griechenland. Griechenland bekommt Unmengen Kredite und man sieht eben die Leute auf der Straße, aber in den Ländern Osteuropas, das ist irgendwie ausgeblendet worden. Ist es also auch Aufgabe von Renovabis, hier auch eine Öffentlichkeitsarbeit zu machen? Ist es auch so immer, jetzt kommen wir mal zum Thema der Pfingstaktion, ist es auch so immer der Aufhänger Ihrer Pfingstaktion, dass Sie sagen, so, jetzt werfen wir mal einen Scheinwerfer auf diesen Aspekt. Letztes Jahr, ich erinnere mich, war es arm, alt und allein, wo eben, oder war es vorletztes Jahr? Entschuldigung, Herr Haneke nickt. Also vorletztes Jahr, dass also hier eine bestimmte Gruppe einfach herausgegriffen wurde und da mal der Fokus drauf gesetzt wurde. Jetzt, dieses Jahr, ist es die Zusammenarbeit mit den anderen Kirchen, mit kirchlichen Organisationen. Können Sie dazu ein bisschen was sagen, Haneke, warum jetzt so ein breiter Fokus auf die kirchlichen Partner? Und wer sind denn die? Das schwingt ja auch das Thema Ökumene dann sicher mit.
Ja, also wir versuchen natürlich, das ist eine der Grundaufgaben von Renovabis, den Blick auf den Osten Europas zu richten und auf die besonderen Probleme, auf die besondere Situation in diesen Ländern, in den Gesellschaften, in den Kirchen immer wieder aufmerksam zu machen durch unsere Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere aber auch durch die alljährlich stattfindende Renovabis Pfingstaktion, auf die Sie gerade eben angespielt haben. Die steht in diesem Jahr unter dem Leitwort »Alle sollen eins sein«, das ist aus dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums genommen. »Alle sollen eins sein« und im Untertitel hat das Leitwort dann noch den Appell »Miteinander handeln« im Osten Europas. Und wir wollen mit dieser Pfingstaktion jetzt einfach mal in den Blick nehmen, die vielen, vielen Partner, die seit inzwischen mehr als 17 Jahren die Projekte, die wir von Renovabis finanziell unterstützen, in ihren Ländern durchführen. Inzwischen sind das rund 17.000 einzelne Projekte und das Budget, was also dafür eingesetzt wurde, liegt inzwischen bei 495 Millionen Euro in diesen 17 Jahren. Also wirklich eine ganze Menge an Unterstützung, die wir geben konnten. Und wir wollen mit diesem Leitwort miteinander handeln im Osten Europas deutlich machen, dass eben diese Arbeit vor Ort geschieht durch die Partner von Renovabis. Das sind die Kirchen vor Ort. Das ist die römisch-katholische Kirche, Das ist die griechisch-katholische unierte Kirche in vielen Ländern. Und das sind auch die Orthodoxen. Also das sind unsere kirchlichen Partner im sozialen Bereich, im Bereich der Sozialprojekte, sehr stark die örtlichen Caritas-Strukturen, mit denen wir kooperieren, die also die Projekte, die wir unterstützen, dann vor Ort durchführen. Und wir wollen einfach sagen, schauen wir doch in diesem Jahr wirklich mal hin zu diesen Partnern, mit denen wir kooperieren. Also einmal diese Dimension des Miteinanderhandelns. Ich möchte aber noch auf zwei weitere Dimensionen ganz kurz eingehen, die ebenfalls in unserem Leitwort "Alle sollen eins sein" mitschwingen. Also neben dem Miteinanderhandeln ist es dann auch die ökumenische Dimension. Und zwar ist für uns bei der Novabis Ökumene etwas mehr als das, was man gemeinhin bei uns in der deutschen Diskussion darunter versteht. Also wenn wir von ökumenischem Gespräch reden, dann ist das ja meistens gemeint oder gemünzt auf den Dialog zwischen der katholischen und den evangelischen Kirchen. Wir nehmen vor allem die Kirchen im Osten Europas in den Blick. Ich nannte sie bereits, die griechisch-katholische Kirche und eben auch die orthodoxen Kirchen. Die katholische Kirche ist ja in vielen Ländern Osteuropas in einer Minderheitensituation. Und ein Anliegen von Renovabis, auch das ist bereits in den Gründungsurkunden von Renovabis so beschrieben, ist auch der Austausch, das Gespräch, der Dialog mit diesen Kirchen. Also auch hier ist eine wichtige Dimension dieses Leitworts, alle sollen eins sein. Und schließlich eine dritte Dimension, ich nenne sie mal die spirituelle Dimension, die in diesem Leitwort inbegriffen ist, dass wir auf den wunderbaren Reichtum, auf die Vielfalt der ostkirchlichen Spiritualität aufmerksam machen wollen. Das ist ja für viele von uns im Westen, die, sage ich mal, etwas verkopft manchmal sind in der Liturgie, ist das schon so eine einerseits faszinierende, aber dann auch fremde Welt, wenn man in einen byzantinischen Gottesdienst hineingerät, den man eigentlich fast mehr mit dem Herzen erspüren muss, der sich dem, sage ich mal, dem kühlen Verstand vielleicht nicht so ohne weiteres erschließt. Und da gibt es eben sehr viel an Reichtum, den es zu entdecken gilt und der uns eben zeigt, wie vielfältig das Christentum auch ist.
Frau Dr. Kleck, wie ist da Ihre Wahrnehmung so vor Ort, wenn, wie Herr Haneke gerade ansprach, scheinbar so ein spirituelles Gefälle von West nach Ost ist, also dass so die Tiefe der Spiritualität nach Osten hin mehr zunimmt, kann man das so sagen? Oder und wie wird das so wahrgenommen?
Ich würde nicht unterstreichen, dass sie zunimmt, aber dass sie auf jeden Fall anders gelagert ist.
Ja, also eher emotional gelagert. Wie würden Sie das beschreiben?
Es sind einfach verschiedene Zugänge. Die griechisch-katholische Kirche zum Beispiel hat ganz klar mehrere Riten, in denen die Messe gelesen wird und die sehr, sehr traditionell sind. Das heißt, die sind seit 100 Jahren die gleichen. Ich habe einmal gefragt, gibt es bei euch sowas wie ein paar moderne Gebete, irgendetwas, was ihr mitbringen könnt? Und dann hieß es, nein, das kennen wir überhaupt nicht, weil es bei uns diesen einen festgelegten Ritus gibt, der aber dafür interessanterweise sehr, sehr viel mit Symbolen arbeitet. Also da wird während des Gottesdienstes das Evangelium einmal im Kreis rumgetragen. Es wird sehr viel mit Kerzen, mit Weihen, mit vielen anderen Symbolen gearbeitet. Ich glaube, ich habe mal nach einem Gottesdienst eine Stunde lang jemanden ausgefragt, was denn jetzt wie alles bedeutet, weil das einfach sehr interessant ist. Und es ist so, dass ähnliche natürlich Riten auch in der orthodoxen Kirche vorhanden sind, die wir uns zum Teil noch auch erschließen müssen, weil auch das Zusammenleben eben nicht ganz so einfach ist. Dieses Alles sollen eins sein ist ein Motto, das wir vertreten. Wir versuchen da auch auf die orthodoxe Kirche zuzugehen. Dennoch gibt es da genug Unterschiede und in den einzelnen Ländern auch Probleme, an denen man einfach auch weiterarbeiten muss und dass man nicht einfach so überdecken kann.
Herr Haneke?
Ich würde gerne noch bei dem, was Frau Dr. Kleck gerade sagte, über die Riten, die vielfältigen und die verschiedenen Riten, die es gibt, würde ich gerne noch einen Aspekt ganz kurz benennen. Wir hatten ja jetzt den Ökumenischen Kirchentag in München und aus der Sicht von Renovabis war es schon ein großer Fortschritt, dass bei diesem zweiten Ökumenischen Kirchentag nun auch die ökumenische Dimension deutlich ausgeweitet war, dass im Präsidium nicht nur die katholischen und die evangelischen Christen, sondern eben auch die Orthodoxen saßen und eben auch diesen Kirchentag wesentlich mitgestaltet haben. Und da gab es ein sehr schönes Symbol, sage ich mal, der Gemeinschaft, dass es gibt am Ende der byzantinischen Vesper an Sonntagen und hohen Feiertagen gibt es den Ritus des Brotbrechens, der Artoklasia, wie es auf Griechisch heißt. Das erinnert an das Wunder der Speisung der 5000 im Evangelium mit den 5 Broten und 2 Fischen. Also hat diese Artoklasia hat nichts zu tun mit dem Abendmahl der evangelischen Kirchen oder mit unserer heiligen Messe, sondern er erinnert, wie gesagt, an diese Speisung der vielen. Und dieses Symbol der Artoklasia wurde eben bei diesem Ökumenischen Kirchentag in Gemeinschaft der Katholiken, der evangelischen und der orthodoxen Kirchen, wurde eben dieser Ritus, dieses Symbol vollzogen. Also für uns eine sehr schöne Ausweitung und Erweiterung eigentlich des ökumenischen Miteinanders.
Frau Dr. Kleck, jetzt unter dem Aspekt, alle sollen eins sein, miteinander handeln im Osten Europas, ist dann Renovabis eigentlich weniger ein katholisches Hilfswerk als mehr ein ökumenisches?
Ich denke schon, dass wir sehr klar unsere katholische Ausrichtung haben, da doch die meisten unserer Projektpartner aus diesem Spektrum kommen. Renovabis ist tätig in dem Bereich Soziales, Pastorales, Bildung und Medien. Medien relativ wenig. Und wenn ich mir die Partner anschaue im sozialen Bereich, so sind es einfach sehr viel Orden, Caritasverbände, andere kirchliche Vereine und ganz wenig doch auch mal ein orthodoxer Partner. In Rumänien gab es im letzten Jahr die Zusammenarbeit mit der Philanthropia, das ist sozusagen orthodoxe Caritas, oder ab und zu mit NGOs, zum Beispiel.
NGOs, nicht Regierungsorganisationen.
Richtig. In Bulgarien zum Beispiel, wo einfach die katholische Kirche in einer sehr starken Minderheit ist, gibt es da oft eine gute Kooperation zwischen Nichtregierungsorganisationen und der katholischen Kirche. Ökumene aber auch insofern doch wiederum, da wir eben unsere Partner auch in dem Bereich haben der griechisch-katholischen Kirche und ab und zu auch bei der evangelischen Kirche. Und auch versuchen, Projekte zu unterstützen, die dieses ökumenische Zusammenleben stärken oder überhaupt einen Anfang bilden. In Rumänien haben wir da im Moment ein Projekt, das nennt sich Healing of Memories. Es geht dabei darum, sich gegenseitig die orthodoxe, die evangelische und die katholische Kirche von der Vergangenheit zu erzählen, von dem, was passiert ist, um auf Grundlage dieser Aufarbeitung ein gemeinsames Fundament zu haben, später in Richtung Zukunft zu gehen. Das ist sehr spannend, findet auch im Bereich statt, dass an der Universität Menschen ausgebildet werden, die das aber auch wiederum in den Gemeinden durchführen. Wir sind selber sehr gespannt, was dabei herauskommen wird. Auch nochmal zurück, katholisches Profil. Und ganz klar ist es, wir arbeiten sehr eng auch mit den Ortsbischöfen zusammen. Und gerade im pastoralen Bereich ist es schon so, dass die meisten Projekte tatsächlich aus der katholischen Kirche kommen. Da gibt es dann auch sehr unterschiedliche Unterstützungen, sei es, was Sie ja schon erwähnt haben, bei der Priesterausbildung, sei es bei der Unterstützung von Laien und Laienstrukturen. Immerhin war das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ein Gründer mit von Renovabis. Aber es kann auch ein Projekt sein, wie zum Beispiel in Rumänien in der Diözese Satu Mare, in der wir seit mehreren Jahren einen pastoralen Prozess unterstützen. Die Diözese hatte eine Synode und versucht nun sehr konsequent, diese Synodenbeschlüsse umzusetzen. Und bei all diesen Projekten gibt es auch immer wieder einen Austausch. Man fragt auch manchmal, kennt ihr gute Beispiele? Wie läuft das bei euch ab? Diskutiert gemeinsam über Projekte. Und dann gibt es innerhalb von Renovabis, zum Beispiel bei der Pfingstaktion, wenn viele Gäste kommen aus den Ländern, oder auch beim Kongress im September, einfach auch ein Forum für diese ganzen Partner aus Osteuropa, wo sie sich austauschen, wo sie voneinander lernen können und zum Teil auch zum Miteinanderhandeln angeregt werden.
Kongress im September, was ist das?
Es findet jedes Jahr im September ein sogenannter Renovabis-Kongress statt.
Kann da jeder kommen?
Da kann jeder kommen und sich anmelden, der Interesse hat. Dieses Jahr zum Beispiel ist das, dieser Kongress hat auch jedes Jahr ein Thema. Meistens hängt das dann mit dem Thema der Pfingstaktion zusammen, sodass dann im Jahr danach ein ähnliches Thema bei der Pfingstaktion ist. Dieses Jahr ist das Thema Umwelt, Bewahrung der Schöpfung. Wird also sehr spannend, glaube ich. Und er findet an dem ersten Wochenende im September statt, von donnerstags bis samstags.
Also wer dazu mehr wissen will, beim Radio Horeb Hörerservice sind die Daten von Renovabis hinterlegt. Dort kann man sich nochmal Informationen holen.
Und auf jeden Fall auch auf unserer Website.
Die da ist?
www.renovabis.de.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir sind im Gespräch mit Frau Dr. Monika Kleck und Herrn Burkhard Haneke von Renovabis zum Thema der Pfingstaktion. Alle sollen eins sein, miteinander handeln im Osten Europas. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema der Renovabis Pfingstaktion 2010. Alle sollen eins sein, miteinander handeln im Osten Europas. Wir sind mitten im Gespräch mit Frau Dr. Monika Kleck und Herrn Burkhard Haneke. Bislang haben wir darüber gesprochen, ja, was so die Schwerpunkte der Arbeit von Renovabis sind. Dass Renovabis ja eigentlich ein katholisches Hilfswerk mit ökumenischer Ausrichtung oder ein ja, ökumenisches Hilfswerk mit katholischen Wurzeln ist. So ganz ist mir das noch nicht klar. Wie würden Sie das nochmal sagen, Frau Dr. Kleck? Weil, also ich dachte mir bei Ihren Ausführungen, wo Projekte miteinander nochmal besprochen werden, wo Sie mit den anderen Kirchen zusammenarbeiten, das Healing the Memories, dieses Projekt, was Sie auch vorgestellt haben, wo ja eigentlich ein sehr, sehr enger Austausch stattfindet, was man sich so hier in Deutschland eigentlich gar nicht so vorstellen kann. Also wo Ökumene eigentlich so in der Wahrnehmung der Alltagschristen nicht so wirklich stattfindet, eher so auf einer institutionellen Ebene. Wie ist da Ihre Wahrnehmung? Wie ist das, was können wir sozusagen auch davon mitnehmen für uns?
Vorweg möchte ich erst noch mal sagen, zur Klärung, was ist jetzt Renovabis? Wir Bitte. Sagen immer, das ist die Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Osteuropa. Also da ist ganz klar drin, wir sind da für die Menschen, mit den Menschen. Und da fragen wir jetzt nicht zuerst, bist du katholisch oder nicht? Was den Austausch angeht, die Ökumene, das ist insgesamt, muss ich sagen, ein schwieriges Feld. In Rumänien ist das Verhältnis zwischen der orthodoxen und der griechisch-katholischen Kirche etwas angespannt, da es dort auch immer noch um die Rückgabe von Kirchen und pastoralen Bauten geht, die während der kommunistischen Zeit von der griechisch-katholischen an die orthodoxe Kirche gingen. Es gibt allerdings einen orthodoxen Metropolit in Temeswar, der sehr eindeutig für die Ökumene steht, der sogar einen Skandal heraufgerufen hat, weil er die Kommunion in der katholischen Kirche empfangen hat, was leider dazu geführt hat, dass wiederum sich innerhalb der orthodoxen Kirche das Klima etwas radikalisiert hat und das sogar verboten wurde, eben gemeinsam hinter dem Altar zu stehen. Ähnliche Situation in Bulgarien. Dort hat zum einen die orthodoxe Kirche innerhalb von sich selbst ist sie gespalten und auch dort gibt es den Verbot der Priester überhaupt etwas miteinander zu machen. Jedoch, je nach Metropolit ist die Situation wiederum eine andere, sodass ich gerade jetzt im Herbst bei einer Projekteinweihung war, bei der eben der katholische und der orthodoxe Priester das gemeinsam gemacht haben. Aber das zeigt einfach nur, es ist kein so einfaches Feld. Noch ein Beispiel mehr. In der Republik Moldau gibt es die rumänisch-orthodoxe und die russisch-orthodoxe Kirche. Die beiden treten bei keinem Anlass gemeinsam auf, aber sie kommen gemeinsam zum Mittagessen beim katholischen Bischof, der zu beiden einen guten Kontakt pflegt. Also es ist sehr unterschiedlich, diese Konstellationen. Und wir versuchen dort eben wirklich die Punkte zu finden, wo es gemeinsame Ansätze gibt, wo es gemeinsame Möglichkeiten gibt und wo man wirklich voneinander lernen kann. Und versuchen eben nicht diese Spaltung hinzunehmen oder gar zu vertiefen, sondern wirklich darauf hinzuarbeiten, dass man sich annähert, kennenlernt und gemeinsame Schritte geht.
Herr Haneke, bitte.
Ja, das, was Frau Dr. Kleck sagte, ist ganz wichtig. Also diese Unterstützung von ökumenischen Ansätzen des Gesprächs, des Zueinanderkommens in den Ländern Mittel- und Osteuropas. Aber nochmal zu der Frage, wie katholisch ist Renovabis? Also Renovabis ist ganz katholisch. Es ist eine Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa, wie Frau Dr. Kleck gerade schon so schön gesagt hat. Das bedeutet aber, dass wir, wenn wir sagen mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa und nicht nur für, dass wir natürlich genau wahrnehmen die örtlichen Gegebenheiten, die kirchliche Situation vor Ort, die religiösen Gegebenheiten und daraus folgt dann auch, dass wir natürlich dort, wo wir in katholisch geprägten Ländern, ich nenne jetzt einfach mal Polen beispielsweise, dass wir dort natürlich sehr stark mit den katholischen Partnern kooperieren, mit der katholischen Kirche vor Ort, dass es aber eben auch Ländersituationen gibt, wo die katholischen Strukturen sehr dünn gesät sind und wo wir aber mit unseren Projekten auch tätig sind. Und da gehen wir natürlich dann auch auf andere kirchliche Partner zu und kooperieren mit diesen. Es gibt, ich will es mal so sagen, es gibt so einen inneren Bereich kirchlich-pastoral geprägter Projekte von Renovabis. Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs schon die Priesterseminare angedeutet, eine Ausbildung von Katecheten könnte man jetzt hier noch ergänzen, Unterstützung von katholischen Ordensleuten. Das sind Dinge, die so, ja, ich sage mal, stärker im katholischen inneren Bereich verortet sind. Wenn wir aber in die Projekte von Renovabis schauen, wo wir beispielsweise in der Sozialarbeit tätig sind, dann, auch da wiederhole ich im Grunde, was Frau Dr. Kleck schon sagte, da kann man dann nicht fragen, wenn man eine Suppenküche hat, wenn man einen Kindergarten hat, wenn man etwas für die häusliche Altenpflege tut, bist du katholisch oder was bist du? Ich hatte jetzt jüngst erst eine Begegnung mit der Caritas-Direktorin von Satu Mare, die auch sagte, in unseren sozialen Projekten, wo wir uns um die armen Menschen kümmern, da fragen wir nicht vorher, welcher Konfession bist du, sondern wir helfen dort, wo wir sehen, dass geholfen werden muss. Und da geht es natürlich dann über das Katholische im engeren Sinne auch deutlich hinaus. Da ist das Katholische eigentlich unser Ansatz, unser Motiv, aus dem heraus wir diese Hilfe für die Menschen in Osteuropa leisten.
Das Miteinanderhandeln, wie es im Leitwort der Pfingstaktion heißt, wie sieht denn das aus in Zeiten der Finanz- und Eurokrise? Ist es schwerer?
Ich kann von der Seite berichten der Länder, die ich betreue, dass dort die Situation für unsere Projektpartner schwieriger wird, weil sie zum einen wesentlich mehr Anfragen haben.
Was für Anfragen meinen Sie damit?
Leute, die zur Suppenküche kommen, Schuldnerberatung benötigen, Menschen, die obdachlos auf der Straße stehen, Leute, ganze Ortschaften, die sowieso schon in einer Situation lebten, wo es sehr prekär war, dass dort jetzt überhaupt keine Hoffnung mehr besteht. Also ich denke an manche Dörfer in Ungarn, in denen Roma leben, die sowieso schon 70-80% arbeitslos waren und jetzt gibt es gar keine Hoffnung, dass es dort einen Arbeitsplatz gibt. Und gleichzeitig nimmt aber auch die Unterstützung der Organisationen ab. Das heißt, in Rumänien zum Beispiel gibt es zwischen dem Caritas-Verband und dem Staat Verträge, dass der Staat ganz minimal, also das deckt bei weitem nicht den Bedarf ab, aber ganz minimal den Projekten zufinanziert. Letztes Jahr hat der Staat diese Verträge gebrochen und nicht finanziert. Sie haben einfach das Geld nicht bezahlt. Und sie wissen auch nicht, ob sie dieses Geld je sehen werden, mussten aber gleichzeitig die Löhne, die Steuern, die Abgaben, alles zahlen. Dann
also der Staat hat einfach gesagt, nö, zahle ich nicht, ich höre jetzt gerade auf.
Genau, sie haben kein Geld, die Kassen sind leer und dementsprechend können sie nicht zahlen. Und auch viele unserer Partner, die jetzt in den neuen EU-Ländern sind, leiden darunter, dass alle Leute sagen, boah, das ist jetzt ein EU-Land, kein Problem mehr, da unterstützen wir nicht mehr. Gleichzeitig sind die Strukturen der Europäischen Union und die Unterstützungsstrukturen, die es über die Europäische Union gibt, noch nicht aufgebaut. Und selbst wenn sie aufgebaut sind, sind diese Strukturen oft nicht passend für diese kleinen Partner, die wir unterstützen, für kleine Orden, engagierte Gruppen und andere. Das heißt, es gibt ein doppeltes Problem. Unsere Partner bekommen weniger Geld, aber haben mehr Aufgaben. Und damit sich auseinanderzusetzen, ist wirklich in den letzten 1-2 Jahren schwieriger und schwieriger geworden.
Haben Sie das Gefühl, dass so die Solidarität der deutschen Katholiken abnimmt durch die Zeit der Krise jetzt? Herr Haneke vielleicht?
Also wir können mindestens sagen, wenn wir zurückschauen auf das Jahr 2009 und auf das Jahr 2008, eigentlich, denn 2008 ging es ja eigentlich schon los mit der Krise, dass wir bei den Spendeneingängen, die wir verzeichnen, im Grunde genommen bisher keine Einbußen hatten. Also die Spender und Spenderinnen von Renovabis sehen offensichtlich, dass die Projektarbeit, die wir in den 29 Ländern im Osten Europas machen, einfach eine notwendige, eine wichtige Arbeit ist. Wir werben regelmäßig im Jahr für sehr unterschiedliche Projekte unsere Spendengelder ein und haben in den letzten Jahren eigentlich ständig Zuwächse gehabt, was natürlich gerade in einer Zeit, wo zum Beispiel die Kollektengelder rückläufig sind, das gilt ja für die Kirche insgesamt durch den Rückgang der Gläubigen, durch den Rückgang der Gottesdienstbesucher, sind die Kollekten überall rückläufig und auch die Kollekte, die wir Renovabis zu Pfingsten bekommen, ist tendenziell rückläufig. Und da ist es für uns ganz wichtig, dass es eben gelingt, im Bereich der Spenden, die wir direkt bekommen, diesen Verlust auszugleichen. Und das ist uns in den letzten Jahren eigentlich gelungen. Und wie gesagt, die Finanzkrise ist zumindest bei den Spenderinnen und Spendern von Renovabis insoweit nicht spürbar, dass wir da irgendwelche Einbußen hätten, wofür wir sehr dankbar sind.
Ist die Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken Renovabis, ist die nur auf Hauptamtliche angewiesen oder haben Sie auch Möglichkeiten der freiwilligen Mitarbeit oder des Ehrenamtes? Wie ist es da?
Also wir haben eine relativ kleine Geschäftsstelle, eine Zentrale in Freising am Domberg, von wo aus im Grunde die gesamte Arbeit von Renovabis organisiert wird. Die Arbeit in den Projektländern, ebenso wie die Arbeit in den Bistümern in Deutschland. Und da sind wir natürlich auf ganz viele Hände und auf ganz viele Köpfe und Mithelfer, Mithelferinnen angewiesen, damit unsere Anliegen eben auch breit transportiert werden. Also wir sind darauf angewiesen, dass wir in den deutschen Diözesen engagierte Menschen haben, die sich diese Anliegen von Renovabis, dieses weltkirchliche Anliegen zu eigen machen, die Themen von Renovabis transportieren. Das sind nicht nur die Pfarrer und die pastoralen Mitarbeiter im Hauptamt, wie Sie gesagt haben, sondern das sind auch die vielen, die also in den Strukturen der Gemeinden einfach als Ehrenamtliche mitarbeiten.
Es gibt da noch 2 weitere Aspekte. Zum einen kooperieren wir mit sehr vielen Partnerschaftsgruppen, mit kleinen Gruppen in den Gemeinden, die eben auch Partner haben in Rumänien, in Bulgarien, in Russland, in Litauen und anderswo, wo wir versuchen, zum einen diese Gruppen auch fachlich zu unterstützen, auch zu unterstützen mit Beratung, aber auch einen Austausch anregen und manchmal gemeinsam an Projekten arbeiten.
Also ganz konkret Gemeinden, katholische Kirchengemeinden in Südbayern, die eine Partnerschaft zu einer Gemeinde in Osteuropa haben, aus welchen Gründen auch immer, persönliche Beziehungen, die können Sie als Renovabis auch mit Rat und Tat unterstützen.
Richtig. Und es gibt jedes Jahr noch ein neuer Begriff, am Ende des Jahres im Dezember ein Partnerschaftstreffen, bei dem eben diese Gruppen zusammenkommen, um sich auch auszutauschen und über verschiedene Themen zu sprechen. Auch wiederum mehr Informationen auf der Website www.renovabis.de. Noch einen zweiten Aspekt, den ich anführen möchte zum Thema Freiwilligen. Wir haben jetzt auch einen kleinen Freiwilligendienst. Da geht es eben darum, dass junge Menschen, die die Schule beendet haben, für ein Jahr in ein Land Osteuropas, in ein Projekt zu einem Freiwilligendienst gehen können. Dieses Projekt läuft zusammen mit ICE, Christen für Europa. Die sitzen in Dresden, die sind die Träger, aber wir unterstützen das. Und die jungen Menschen arbeiten dann in ganz unterschiedlichen Projekten, sei es in einem Kinderheim, in einer Suppenküche, bei den Maltesern, um alte Menschen zu besuchen. Also sie lernen sehr unterschiedliche Lebenslagen kennen und müssen sich zum Teil da auch mit anderen Konzepten und Ansätzen auseinandersetzen. Also gerade die Freiwilligen, die in Kinderheime gehen, haben oft das Problem, dass einfach dort der pädagogische Ansatz doch noch eher auf dem Niveau der 50er, 60er Jahre bei uns ist, sprich Schlagen und Schreien sind relativ häufig und das ist schon auch eine neue Situation für viele der Freiwilligen.
Wie alt sind diese Freiwilligen?
Ich würde mal sagen so 19 bis 22, ja. 23 bis Mitte 20.
Ja, also wir sind sehr froh, dass wir diese Initiative aufgenommen haben. Vor jetzt knapp 2 Jahren haben wir damit begonnen. Dann ist ein erster Jahrgang ausgesandt worden, das waren 6 Freiwillige. Und zurzeit sind 15 Freiwillige in 7 oder 8 verschiedenen Ländern in den von Frau Dr. Kleck beschriebenen Projekten tätig. Und wir haben jetzt gerade, das ist jetzt gerade Halbzeit gewesen bei den Freiwilligen, die sind wie gesagt ein Jahr da, immer von September bis September. Und wir haben gerade Zwischenberichte bekommen von diesen Freiwilligen. Und es ist wirklich nicht nur interessant, sondern es ist teilweise auch berührend, diese Berichte zu lesen, wie diese jungen Leute einfach aus der Alltagssituation in den Projekten, in der Arbeit mit behinderten Alten, mit behinderten Kindern berichten, wie ein junger Mann, der in den Bergen Nordalbaniens mit einem Seelsorger unterwegs ist, wie er eben berichtet, wie sie dort mit dem Land Rover durch die Berge fahren und eben an ganz versteckten Orten dann eben auch Gläubige aufsuchen. Also wirklich eine sehr vielfältige Arbeit, die die Freiwilligen da machen. Und ich glaube, das sind Erfahrungen, die sie dort sammeln, die prägen sie fürs Leben.
Frau Dr. Kleck, Sie hatten vorhin nochmal ein Land erwähnt, die Republik Moldau, wo das Problem des Frauenhandels akut ist. Also auch ein sehr heißes und sehr schmerzliches Eisen, wo Renovabis sich engagiert. Können Sie uns dazu noch was erzählen, bitte?
Ja, also die Republik Moldau ist eines der Hauptherkunftsländer für Frauenhandel. Das heißt, junge Frauen, vor allem aus der ländlichen Region, werden angeworben mit Versprechungen. Sie machen hier Au-pair, Babysitten, Kellnerinnen, solche Jobs, werden dann aber schon auf der Reise meistens ihres Passes und anderer Dinge beraubt und hier dann als Zwangsprostituierte verkauft. Allerdings in der Republik Moldau gibt es auch noch andere Formen von Menschenhandel. Es werden Kinder entführt, den Eltern weggenommen und diese werden in die umliegenden Länder zum Betteln verkauft. Und es gibt eine Art Menschenhandel für Männer, die auf Baustellen gezwungen werden. Insgesamt geht die International Organization for Migration davon aus, dass im Jahr 2008 25.000 Menschen alleine nur in diesem Jahr betroffen waren von diesem Menschenhandel in der Republik Moldau. Das Problem gibt es aber nicht nur in der Republik Moldau, sondern auch in Rumänien, auch in Bulgarien und man soll es nicht glauben, auch in Ungarn. Und Renovabis ist da vernetzt mit wiederum Organisationen in Deutschland. Kurz bevor ich auf Deutschland eingehe, noch dazu, wir unterstützen zum Beispiel in der Republik Moldau die Organisation Regina Pazis, die versuchen eben in Schulen, Grundschulen, Mittelschulen, auch an der Universität, in Kirchengemeinden Menschen aufzuklären. Was sind die Gefahren? Passt auf bei diesen Anzeigen, wo könnt ihr euch hinwenden? Was passiert? Wir unterstützen in Rumänien 2 Organisationen, die eher wiederum Leute eingliedern. Zum Beispiel junge Frauen, die hier in Deutschland aufgegriffen wurden und jetzt zurückgehen nach Rumänien, werden dort betreut. Ähnliches in Bulgarien. Und da ist zum Beispiel in Rumänien eine Organisation darunter wie Solvodi, die eigentlich hier in Deutschland bekannt ist und die jetzt anfangen auch diese Organisation
Schwester in Lea Rumänien, Ackermann ist es, oder?
Richtig, mhm. in Rumänien aufzubauen. Zu den Strukturen hier in Deutschland kann sicher der Herr Haneke noch mehr sagen.
Ja, man muss ja, wenn man dieses Problem des Frauenhandels, der Zwangsprostitution sieht, muss man ja auch unterscheiden. Das, was Frau Dr. Kleck jetzt gerade eben auch sagte, da gibt es zunächst mal die Opferseite. Die Menschen, die eben in die Fänge der Menschenhändler geraten, die Opfer von diesen Mechanismen werden. Und das hat sehr viel mit der Armut in den Ländern zu tun, dass man eben dann auch leicht auf solche Versprechungen guter Jobs hier im Westen eben hereinfällt. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die der Täter, die diesen Mechanismus der organisierten Kriminalität, anders kann man das ja gar nicht nennen, am Laufen halten. Schließlich aber, und darauf möchte ich besonders auch hinweisen, gibt es dann die Seite der Freier. Denn dieser ganze Mechanismus von Zwangsprostitution und Frauenhandel, so wie er eben blüht und wie er auch bei uns in Deutschland, wie es ihn bei uns in Deutschland gibt, das funktioniert ja nur deswegen, weil es eben die Freier gibt, die eben zu solchen Frauen gehen und die sicherlich auch das ein oder andere Mal darum wissen oder erkennen, dass es sich eben hier eben nicht um eine Form der freiwilligen Prostitution handelt, sondern dass es hier sich wirklich um Opfer von Frauenhandel handelt. Und wir haben vor 10 Jahren gemeinsam mit inzwischen 19 anderen Organisationen ein Aktionsbündnis gegen Frauenhandel in Bayern gegründet und versuchen durch Öffentlichkeitsarbeit, durch regelmäßig stattfindende Tagungen, meistens im Umfeld des Weltfrauentags, versuchen wir auf dieses Phänomen oder auf diesen Skandal des Frauenhandels aufmerksam zu machen, um auf diese Weise in unserer Gesellschaft mehr Bewusstsein zu schaffen für das, was da eigentlich passiert. Das ist also, glaube ich, ganz wichtig, dass man immer wieder den Finger in die Wunde legt und sagt, also Leute, schaut hin, das gibt's hier mitten in unserer Gesellschaft.
Herr Haneke, die Renovabis Pfingstaktion neigt sich dem Ende zu. Was für Aktionen oder was passiert jetzt noch bis Pfingsten?
Ja, die Aktion startete vor 3 Wochen im Bistum Limburg. Die offizielle Aktionseröffnung mit dem Bischof von Limburg, Franz-Peter Thebatz van Elst. Dort haben wir eine ganze Reihe von Veranstaltungen durchgeführt, waren in Schulen und in Pfarrgemeinden. Und die Aktion wird zu Pfingsten ihren Abschluss finden im Bistum Eichstätt. Bischof Gregor Maria Hanke hat uns eingeladen in sein Bistum. Und auch dort in Eichstätt wird es eben verschiedene öffentliche Veranstaltungen, unter anderem mit der Katholischen Universität Eichstätt, geben. Wir werden verschiedene Pfarrgemeinden mit Gästen aus der Ukraine und aus der Tschechischen Republik besuchen. Es wird eine Theaterveranstaltung in Ingolstadt geben unter dem Motto Talar trifft Kosakenstiefel. Eine wunderbare Veranstaltung, wo der Chor des Collegium Orientale, das ist eine Einrichtung in Eichstätt, die auch zum großen Teil von der Diözese mitgetragen wird, wo eben junge Leute aus den Kirchen des Ostens ausgebildet werden, Stipendien haben. Und da gibt es einen wunderbaren kleinen Chor und der wird sich mit den Schanzer Kosaken dort in Ingolstadt treffen und sie werden gemeinsam ein großes Konzert durchführen. Das ist so eines der großen Ereignisse in Eichstätt. Und dann natürlich der feierliche Gottesdienst, das Pontifikalamt am Pfingstfest im Eichstätter Dom, mit dem dann die Aktion dieses Jahres ihr Ende findet.
Frau Dr. Kleck, Ihr Wunsch für Renovabis in der Zukunft nach der Pfingstaktion?
Ja, der Wunsch ist natürlich, dass wir weiter unsere Partner dabei unterstützen können, in ihren Ländern selber ihren Aufgaben nachzukommen, dass sie wirklich ihre sozialen, aber auch gesellschaftlichen Ziele Stück für Stück näher kommen und wirklich dort auch eine gerechte Gesellschaft schaffen können. Das ist natürlich ein sehr langfristiges Ziel, aber dafür braucht man eben langen Atem und dafür brauchen auch wir hier weiterhin sehr viele Unterstützer.
Frau Dr. Kleck, Herr Haneke, vielen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
Ja, danke auch Ihnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, www.renovabis.de oder die Nummer des Radio Horeb Hörerservice, wenn Sie mehr über die Pfingstaktion von Renovabis erfahren möchten oder überhaupt über die Arbeit von Renovabis. Der Radio Horeb Hörerservice hat die Rufnummer 0700 75 25 75 25. Dort sind die Kontaktdaten von Renovabis hinterlegt, wenn Sie sich engagieren möchten, wenn Sie spenden möchten, wenn Sie einfach mehr wissen wollen über die Arbeit dort, dann beim Radio Horeb Hörerservice oder www.renovabis.de. Wenn Sie erst später zugeschaltet haben zu dieser Sendung, gibt es für Sie zwei Möglichkeiten, die Sendung in ganzer Länge zu hören. Zum einen, das Nachtprogramm von Radio Horeb ab 23 Uhr wird diese Sendung heute Abend wiederholt. Eine Aufzeichnung dieser Sendung können Sie sich bei unserem CD-Dienst telefonisch bestellen unter der Rufnummer 0700 75 25 75 20 oder direkt von der Website von Radio Horeb www.horeb.org. Dieser Service ist ganz kostenlos. Radio Horeb ist rein spendenfinanziert. Sie wissen, das ist das Stichwort. Einfach die herzliche Einladung an Sie. Wenn Sie etwas geben können für diesen Dienst, dann tun Sie das einfach. Wir würden uns sehr darüber freuen. Sie hören die Lebenshilfe wieder morgen zum Thema Ich kann nicht mehr kauen, was tun? Wir sind im Gespräch mit dem Zahnarzt Markus Pfister. Er ist Zahnarzt und Implantologe. Hier geht's weiter im Programm mit der Senderei Erzählung um 11.15 Uhr. Es verabschiedet sich Dominik Miller.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.